Guten Morgen, ich möchte mich bedanken für die Einladung. Es war ein gewaltiger Vorredner, aber ich werde mich bemühen, auch ein wenig unterhaltsam zu sein, so wie es war. Mein Thema soll sein, Journalismus mit dem Blickwinkel auf die Schwachen. Da habe ich mir zuerst selbst die Frage gestellt, warum bin ich eigentlich Journalistin geworden? Zum Ersten ist es sicher, weil man Freude am Schreiben hat, weil man schreiben möchte. Und dann folgt dieser Wunsch danach, ganz nah am Geschehen, am Aktuellen zu sein, vorher informiert zu sein, bevor alle anderen es wissen. Und drittens natürlich, um etwas zu bewirken in dieser Reihenfolge. Mir war klar, ich wollte über Politik berichten. Auch hier kommt Grund 1 und Grund 2, also Schreiben und nah am Geschehen sein, zum Tragen. Und irgendwann passiert dann etwas Interessantes im Laufe der Zeit, im Laufe der Arbeit. An dieses Nahsein am Geschehen gewöhnt man sich und ja, es nützt sich sogar ab. Und diese Menschen, die man tagtäglich trifft, die scheinbar so bedeuten, die Politiker, die sind dann gar nicht mehr so bedeutend, werden immer normaler und das Geschehen, das Neue, das Aktuelle wiederholt sich. Und dann kristallisiert sich ein Teil der Arbeit heraus, der einen immer wieder berührt. Die scheinbar unbedeutenden Menschen, die man trifft im Zuge seiner Recherche, die nützen sich nämlich nicht ab. Und man erkennt, dass ihre Geschichten, auch wenn sie sich wiederholen, auch wenn man sie schon gehört hat in anderer Form, sich nicht abnützen und überlegt, warum. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Floskel fehlt in den Geschichten dieser Menschen, dass keine Taktik, keine Strategie dahinter steckt, wie sie natürlich oft bei oder meistens bei Politikern dahinter steckt, sondern die Menschen erzählen einfach ihre Schicksale. Nehmen wir das wichtige politische Thema Armutsbekämpfung. In Ländern wie den unseren will ja keiner so recht an Armut glauben. Armut, ja, das gibt es in Afrika, das gibt es in Asien, aber doch nicht bei uns. Diese Frau, die ich damals getroffen habe, hatte ein Kind, keinen Job, keinen Mann, war chronisch krank und die Wohnung, in die sie mich einlud, war ziemlich desolat und ich konnte mir schwer vorstellen, da zu wohnen. Und ihr Leben, ihre Person und vor allem ihren weiterhin vorhandenen Optimismus durfte ich dann in einer Reportage beschreiben. Und siehe da, die Telefone liefen tagelang heiß, die Menschen riefen an, sie wollten ihr helfen mit Geld, mit Sachgeschenken. Mein Artikel hatte also etwas bewirkt. Ich könnte sagen, Grund 3, etwas zu bewirken, ist damit auch erfüllt. Ist es das wirklich? Nur weil dem Einzelnen geholfen wurde, hat sich irgendetwas an der Gesamtsituation geändert? Ich fürchte nicht. Auch der Tschetschene, dem man seine Geschichte am Asylamt nicht glauben will und dessen offensichtliches Trauma man übersehen will, auch der wird bedauert, wenn man von ihm liest. Auch da kann es passieren, dass der eine oder andere Leser anruft und sagt, wo kann ich den erreichen oder wie kann ich hier meine Hilfe zukommen lassen. Deswegen ändert sich leider wiederum nichts am System. Die Geschichten werden im Zweifelsfalle nicht geglaubt von den Beamten. Traumata werden gerne übersehen, weil ansonsten lassen sich Flüchtlinge ja doch schwerer abschieben. Da stellt sich natürlich die Frage, beruhigt der Journalist mit solchen Geschichten nur sein eigenes Gewissen? Beruhigt der Leser mit seiner Anteilnahme das Seine? Das Problem ist, dass wir Journalisten nicht draufbleiben auf den Stories. Wir erzählen einmal die eine, einmal die andere. Zu Weihnachten zum Beispiel, steht ja vor der Tür, gehen alle Medien über mit Schilderungen vom Leben der Armen. Gibt es eine Gesetzesänderung im Fremdenrecht, im Asylrecht, werde ich überschüttet mit Flüchtlingsschicksalen. Sozialrechtsänderungen bringen plötzlich Obdachlose und ihr früher ganz anderes Leben in die Zeitungen und in die Medien überhaupt. Aber dazwischen, danach, ich glaube, wir verabsäumen es, eine kritische Masse zu erzeugen durch Nachhaltigkeit, eben durch diese Kontinuität, die auch mein Vorredner schon angesprochen hat. Oft interessieren sich die Kollegen, noch öfter die Chefredakteure nicht für diese Geschichten. Warum willst du jetzt schon wieder so eine Gutmenschen-Story schreiben? Wird man gefragt. Die Leute wollen nicht immer nur Trauriges hören. Wir leben in einer Fangesellschaft. Das interessiert die Leute gar nicht. Oder, wenn es nicht so sehr gegen die Geschichte selbst geht, dann kommt zumindest die Frage, wo bitte ist jetzt der aktuelle Anlass? Bitte? Ja, gut. Auch ich soll ein bisschen aufhören. Und selbst wenn Chefs und auch wir Journalisten dazu bereit sind, dran zu bleiben, lässt es die Schnelllebigkeit der Zeit nicht zu. Längst ist etwas anderes zu berichten, der Platz für die zeitlose Geschichte, die nur im Leben des Einzelnen brandaktuell ist, fehlt. Was haben wir nicht alles über das Elend, die sozialen Missstände in New Orleans gehört, zur Zeit des Hochwassers, ausgiebig. Mit dem Rückgang des Wassers riss auch die Informationsflut ab. Höchstens zum Jahrestag wird an derartige Ereignisse erinnert. An die Schicksale gar nicht mehr. Wenn Einzelfälle auftauchen, werden sie ebenso schnell von der Schnelllebigkeit der Information wieder weggeschwemmt. Würden wir Journalisten uns aber mehr ins Zeug legen, könnten wir genau diese Schnelllebigkeit, diese Informationsflut für die so erwünschte Nachhaltigkeit ausnutzen. Selbst die viel kritisierte Fangesellschaft könnten wir uns zunutze machen. Denn die Menschen, die Leser, die Zuschauer, auch wir Journalisten, sind meist überfordert von der Fülle der Information, vom Tempo, mit dem diese ausgestoßen wird. Die Folge ist, wir stumpfen ab, wir wollen von all dem gar nichts mehr wissen, weil wir es nicht zum Greifen bekommen, nicht mehr verstehen. Das ist wohl auch eine Form des Analphabetismus, denn nur wahrscheinlich nicht die Form, die Don Giotto vorher angesprochen hat. Nicht die erwünschte, sondern die unsere Medien- und Informationsflut mit sich bringt. Und zur Folge hat es auch, dass wenn wir überhaupt etwas verstehen, die kurzen, die leichten Botschaften uns eher erreichen. Die Codes, wie ich sie nenne. Die meisten von uns denken, wenn sie das Wort Asylwerber hören, nicht automatisch an bedauernswerte Menschen, die ihre Existenz aufgegeben haben, ihre Heimat zurückgelassen haben, mit nichts als sich selbst geflüchtet sind, sondern momentan schießen Gedanken wie illegale, kriminelle Drogenhändler in den Kopf. Auch beim Obdachlosen oder Arbeitslosen denkt man nicht an das Einzelschicksal, sondern eher daran, an Begriffe wie Sozialschmarotzer oder Asozialer oder Alkoholiker. Warum sind diese scheinbar wertfreien Begriffe mit so negativer Wahrnehmung behaftet? Weil wir Journalisten oft das Feld des Geschichtenerzählens jenen überlassen, die damit politisches Kleingeld machen wollen. Sie wollen polarisieren, sie holen schwarze Schafe hervor und tun deren Handeln als Grundeigenschaft einer ganzen Gruppe ab. Wäre uns möglich, diese Codes zu knacken? Ich glaube schon, indem man beharrlich und nachhaltig die Geschichten der Einzelnen erzählt und zeigt und die Differenziertheit einer Gruppe zeigt und die Normalität der einzelnen Angehörigen einer Gruppe. Wenn ich vom Obdachlosen erzähle, dann muss ich erzählen, wie er zur Obdachlosigkeit kam, dass ihn die Scheidung, die Kündigung aus dem Leben hinausgeworfen hat und dass er durchaus ein ehrbares Mitglied der Gesellschaft war. Ich kann auch erzählen vom Schwarzafrikaner, der es satt hat, in der U-Bahn immer wieder auf Drogen angesprochen zu werden, aber nicht welche hätte, die man der verkaufen könnte. Man muss Geschichten erzählen und man muss diesen strittigen Inhalten Gesichter geben. Dann tun sich die Menschen etwas schwerer, ihre Vorurteile festzuhalten. Vor allem spricht das auch das Publikum an. Jeder ist ein Mensch mit seinem Leben, seinen Sorgen und Ängsten und versteht damit auch eher die der anderen. Und warum kann ich damit die sogenannte Fun-Gesellschaft auch ansprechen, werden Sie fragen? Weil sich deren Mitglieder meiner Ansicht nach schließlich auch nichts anderes als wieder spüren wollen. Sie wollen selbst erleben, verstehen, aktiv sein, nicht überschwemmt werden. Die Schicksalsbeschreibung lässt sie fühlen, berührt sein. Denn Fun bedeutet meiner Meinung nach in diesem Sinn nicht nur Spaß, sondern einfach erleben. In der täglichen Berichterstattung müssen sich also Geschichten durchsetzen, dann habe ich mein Publikum und kann auch etwas bewirken. Ein geplantes Gesetz wird erst Realität für die Menschen, wenn ich seine Auswirkungen auf die Betroffenen beschreibe, und zwar auf die schwächsten Betroffenen. Die müssen im Fokus sein, wenn ich eine Sache genauer beleuchte, nicht die, die davon berührt, gar nicht berührt werden. Dazu dürfen wir Journalisten es uns nicht zu bequem machen. Wir müssen rausgehen aus den Redaktionen, wir müssen Geschichten suchen, finden, erkennen, erspüren und schließlich beschreiben. Im österreichischen Wahlkampf, der ja nicht lange aus ist, in diesem Sommer, ist es dem Kurier, der Tageszeitung, für die ich arbeite, gelungen, ein völlig unbeachtetes Thema auf diese Art zum wichtigsten Wahlkampfthema zu machen. Die Pflegesituation von alten und kranken Menschen. Die betroffenen Familien können sich, zumindest in Österreich, ich nehme an, das wird woanders nicht anders sein, keine offiziellen Krankenschwestern leisten. Das ist einfach zu teuer. Daher beschäftigen sie ausländisches Pflegepersonal, meist aus Osteuropa, illegal. Das Thema war zu Beginn keines. Wir blieben dran, wir berichteten über Schicksale, wir erzählten sogar von ersten Strafanzeigen, die ergangen sind. Das hatte zur Folge, dass sich die Parteien, es war ja Wahlkampf, förmlich um die Lösung des Problems stritten. Noch im Wahlkampf wurde verordnet, dass Strafanzeigen nicht verfolgt werden dürfen. Und gleich nach der Wahl einigten sich die beiden Großparteien SPÖ und ÖVP auf eine Gesetzesänderung und legalisierten dieses Pflegepersonal, indem sie das 7-jährige Arbeitsverbot, das für EU-Neulinge in Österreich herrscht, für diese Gruppe aufhoben. Es ist deshalb so bemerkenswert, dass die beiden sich geeinigt haben, weil, wie Sie vielleicht wissen, eine Regierung haben wir noch immer nicht. Darüber streiten sie noch. Auch in Italien hat das Hinschauen eines Journalisten Furore gemacht. Im Juli war ja ein Arbeitslager für illegale Erntehelfer aus osteuropäischen Ländern aufgeflogen. Wie ich lesen musste, mussten die Insassen ihre Aufseher mit dem KZ-Titel Capo ansprechen, wurden mit Falschgeld bezahlt. Und einer ihrer prominenten Enthüllungsjournalisten, Fabrizio Gatti, hat sich dort eingeschlichen und sich das am eigenen Leib angetan, wie er ja auch schon, wie ich lesen konnte, als Flüchtling im Aufnahmelager von Lampedusa sich eingeschlichen hat. Durch diese sehr wirkungsvolle Art des Rausgehens und nicht nur Hinschauens, sondern tatsächlich Erfühlens, kann natürlich auch sehr viel bewirkt werden, so wie jetzt in Apulien die Polizei gezwungen ist zu handeln, obwohl jahrelang untätig zugesehen wurde. Aber auch das Hinschauen kann schon einiges bewirken. Ich denke an die Krawalle in den Pariser Vorstädten, die zuerst relativ schreckensnah uns allen dargestellt wurden. Und dann gingen die Journalisten doch hinaus und erzählten von den Lebensumständen der dortigen Jugendlichen. Und das Meinungsbild wurde schlagartig geändert. Aus den marodierenden Asozialen, die die Banlieues anzündeten, wurden hoffnungslose, chancenlose junge Menschen, denen man Perspektive geben musste. Und nicht mehr waren die Kids das Problem, sondern die Politik, die wegsieht. Und die Politiker waren in der Ziehung. Vor einigen Jahren ist es auch mir gelungen, im Kurier das Augenmerk auf eine schwache Gruppe zu lenken. Ich wurde im Oktober, also kurz vor Beginn der kalten Jahreszeit, darüber informiert, dass Asylwerber aus dem österreichischen Flüchtlingslager Dreiskirchen geworfen werden. Zuerst wollte dem niemand so recht Bedeutung beimessen und ich bekam nur sehr wenig Platz für die Geschichte. Es war die allgemeine Meinung, dass es sich da ja nur um Einzelfälle handeln könne. Ich blieb aber dran, weil ich weiterhin informiert wurde, dass da mehr dran ist. Ich fuhr ins Lager, machte eine Reportage, erhielt schließlich mehr Platz. Und langsam begannen auch die Kollegen von den anderen Zeitungen und dann auch von den elektronischen Medien darauf einzusteigen. Und es stellte sich heraus, dass der damalige Innenminister per Verordnung Flüchtlinge aus bestimmten Ländern. Und diese Liste war so lang, dass sie so gut wie alle Asylwerber in diesem Lager betroffen hat, entlassen ließ. In der Hoffnung, dass sie untertauchen und damit nicht mehr auf Staatskosten versorgt werden müssten. Grund war eine EU-Richtlinie, die es umzusetzen galt und die vorsah, die sogenannte Grundversorgung für Asylwerber vorsah. Das heißt, dass der Staat eben sehr wohl für Unterkunft, Kost und Taschengeld aufkommen muss. Nur diese Grundversorgung sollte eben erst Monate später in Kraft treten und zuvor wollte man dafür sorgen, dass die Gruppe der Grundversorgten nicht allzu groß ist. Dies ließen die nichtstaatlichen Organisationen Caritas, Rotes Kreuz und dergleichen nicht zu und nahmen sich der meisten Flüchtlinge an, indem sie Notlager einrichteten, Zelte aufstellten, Keller umfunktionierten. Die nachhaltige Berichterstattung schließlich, die dann wirklich in allen Medien stattgefunden hat, die brachte den Minister doch unter Druck und schließlich war die Regierung gezwungen, eine finanzielle Regelung mit den NGOs zu treffen und für die Kosten, die in der Zwischenzeit bis zur Grundversorgung entstanden sind, einzutreten. Es ist also möglich, etwas zu verändern, durch Nachhaltigkeit eine kritische Masse zu erzeugen. Hier ist die Verantwortung des Journalismus gefragt. Wir müssen uns wieder auf unsere Aufgaben besinnen, kritisch zu berichten, aus dem Blickwinkel des schwächsten Betroffenen heraus Dinge zu beleuchten. Und wir müssen aufpassen, die Gefahr ist groß, dass wir selbst überrollt werden von der Informationsflut und dass wir uns hetzen lassen von der Schnelllebigkeit. Aber wenn es so manche schon nicht aus dem Selbstverständnis des Berufes heraus tut, diesen Blickwinkel auf die Schwächsten zu setzen, dann vielleicht aus Eitelkeit. Denn welcher Journalist schreibt schon gerne, berichtet gerne, wenn er weiß, dass er nicht gelesen wird? Und die oberste Prämisse für uns ist ja doch noch, wir können immer nur schreiben, was das Publikum auch lesen will. Danke.